Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Wertschätzung. Ich habe Iconoclasts gespielt. Gespielt habe ich es auf der Switch. Herausgekommen ist es allerdings auch für PS4, PC und sogar die PlayStation Vita. Und zwar schon im vergangenen Jahr. Ich hatte den Eindruck, dass das zwar durchaus von der Kritik ganz positiv angenommen wurde, aber doch sehr unter dem Radar von vielen Menschen geflogen ist. Ich selber habe sehr lange mit mir gehadert, habe davor gesessen, habe drauf gestarrt, habe die positiven Bewertungen gesehen, habe immer gedacht, so, irgendwann spielst du das mal, aber irgendwie bin ich dann auch immer da so nicht richtig zu gekommen und bedauere das jetzt zutiefst und werde erklären, warum, und zwar dem Sebastian Steyer. Hallo Sebastian.
Hallo André, und du musst doch nicht bedauern, etwas Gutes zu spät entdeckt zu haben. Umso besser, ne? Dann hast du jetzt die Freude gehabt an einem guten Spiel, anstatt sie vorher schon verbrannt zu haben.
Das ist richtig.
Umkehrpsychologie, also mein Freund.
Ja. Also das Ding war so, Iconoclasts, das hat einen Artwork, so einen, ja, so, ne, das typische Key-Artwork, das, was überall ist. Das sind so viele bunte Comic-Figürchen, die da alle so in so einer Avengers-Masse durchs Bild springen.
In diesem klassischen grobkörnigen Indie-Pixel-Stil.
Richtig. Und ich wusste, das ist ein Metroidvania, ne? Also so ein Spiel, wo man halt eine Welt hat, die sich nach und nach mehr öffnet, weil man neue Gadgets bekommen hat, ein bisschen erforschen, ein bisschen hüpfen, ein bisschen schießen.
Und gefühlt haben wir ja jetzt den Gesamtkatalog an Indie-Spielen gerade mal auf ein Viertel eingegrenzt.
Ja, genau. Also erstens, man weiß, ich mag Metroidvanias total gerne. Also einerseits genau mein Ding. Andererseits, ich guckte immer auf dieses Artwork, guckte auf diese Pixelgrafik und dann habe ich immer gedacht so, ich weiß ja nicht, das ist mir alles zu glubschäugig, lauter kleine blonde Mädchen und sonst irgendwas. Und ich muss ein bisschen zugeben, ich war deswegen auch ein bisschen skeptisch, was diese ganzen positiven Bewertungen angeht, weil unfaire Unterstellung war, das Spiel hat einen sehr ausladenden weiblichen Cast und auch eine weibliche Hauptfigur. Und die amerikanische Spielepresse ist mein Vorurteil gewesen, ist sehr begeistert meistens, wenn Spiele so ein bisschen auch in ihrer Besetzung, in den Charakteren, die sie ausgesucht haben als Hauptfiguren, auf Diversität setzt und so ein bisschen progressiv ist und ist dann ist einfach nur so ein bisschen das, was ich so das Gefühl hatte, immer relativ gnädig in ihrer Beurteilung und schnell zu begeistern. Und ich hatte so ein bisschen immer dieses unfaire Vorurteil, dass es vielleicht deswegen so gut abgeschnitten haben könnte in der Kritik. Ne, es hat einen 87er Schnitt auf Metacritic gehabt immer. Und ich habe immer gedacht, so, ja, weiß ja nicht.
Ah, so. Ich verstehe, das biedert sich sozusagen an mit seiner Political Correctness und fährt damit leichte Sieger ein.
Es muss ja nicht mal so sein, dass es sich vorsätzlich anbietet. Ich hatte eher die Befürchtung, dass vielleicht dort das in den Beurteilungen so ein bisschen eingepreist sein könnte.
Verstehe.
Und dann habe ich es jetzt gespielt und muss mir selbst sozusagen nachträglich eine Rüge erteilen. Das ist Quatsch, ja, du Idiot, hättest es einfach mal selber gespielt, ja, anstatt irgendwelche Vorurteile da so vor dir herzuschieben und sowas. Es ist fantastisch, es ist hervorragend, ich bedauere sehr, es nicht früher gespielt zu haben.
Ach schön, ach Gott. Ja gut, dass du das Pflaster jetzt endlich mal abgepopelt hast. Und dann erzähl mir mal von dem Spiel. Ich hab's vor einer Ewigkeit mal mitbekommen, in irgendwie so einem Angespielt-Video habe ich es mir angeschaut und es sah tatsächlich aus wie jedes Spiel dieser Art. Ein grob pixeliges Metroidvania mit der Seitenansicht, mit 2D-Gameplay und mit einer blonden Heldin. Und die hat immerhin Alleinstellungsmerkmal einen großen Schraubenschlüssel in der Hand.
Richtig. Du spielst nämlich eine Mechanikerin namens Robin, ja, also ein junges Mädchen, 17 Jahre alt. Und jetzt denkt man erstmal so, das wird wahrscheinlich dann in diese typische Knuffel-Niedlich-Richtung so ein bisschen abbiegen. Es sieht auch so aus, weißt du, weil es halt auch wirklich, es sind halt einfach diese kleinen niedlichen Figürchen, die man so sieht. Auch das ist eine Fehlannahme. Es geht um eine fiktive Welt, in der lebt also Robin mit ihrer Familie, mit Vater und Bruder. Und die leben unter der religiösen Diktatur des One Concern. So kann man so ein bisschen doppeldeutig, ne, auslegen als einmal Konzern, aber Konzern ist auch so die
Sorge, Bedenken.
Ja, oder das eine Ding, ne, das ist die einzige Erwägung, das einzige, was von Bedeutung ist. Und das ist so eine.
Stimmt, ja.
Ne, das ist so die typische oppressive Macht, die mit eiserner Faust hier die Gesellschaft unter Kontrolle hält. Die haben so eine religiöse Anführerin, die Mutter, die da von oben die Edikte nach unten weiter verteilt. Es ist eine sehr stark hierarchisch geordnete Gesellschaft, ne, mit dieser säkularen Klerikerkaste ganz oben und den einfachen Leuten ganz unten, ist auch extrem durchorganisiert. In dieser Gesellschaft wird den Leuten ein Beruf, ja, eine Aufgabe im Leben zugeteilt und die haben sie dann eben auszufüllen. Und der Vater von Robin ist heimlich deswegen Mechaniker, weil man ihm diese Rolle eigentlich gar nicht zugedacht hat. Und das kommt eines Tages raus, das ist der Einstieg in das Spiel, ja, da kommt raus, dass er sich heimlich außer quasi als Freiberufler noch als Mechaniker verdient und da wird er direkt exekutiert.
Nice, das ist angenehm dystopisch, das habe ich dem Spiel nicht zugetraut.
Ja, also das war tatsächlich, ich habe auch nicht gedacht, das Spiel hat diese super freundliche, kindgerechte Optik, wenn man auch auf Screenshots schaut. Es ist in seiner Erzählung aber erheblich erwachsener. Es ist durchsetzt auch von Figuren, die immer mal wieder zu irgendwelchen philosophischen Reflexionen des Daseins und auch über die gesellschaftliche Ordnung in dieser Welt ansetzen. Es hat immer wieder Momente von überraschender Ernsthaftigkeit, aber auch Grausamkeit. Es gibt irgendwo eine Szene, da wird dann einer Figur für mich völlig überraschend mal eben der Arm ausgerissen. Und das kommt auch an den Punkt, wo du auf einmal denkst so, Moment mal, diese Art von Darstellung kommt in dem Spiel vor. Wow, darauf hat mich nichts vorbereitet. Wieso passieren auf einmal solche schrecklichen Dinge? Und wird dann auch teilweise nach hinten raus sehr, sehr düster. Und dabei macht es sich aber wirklich sehr viel Mühe, quasi diese dystopische Welt in Szene zu setzen. Hat also gerade für das Metroidvania-Genre sehr viel Worldbuilding, wie man so sagt. Also zumindest für diese klassischen Pixel-Look 2D-Metroidvanias. Ne? Wenn man jetzt sowas wie einen Dark Souls noch mit reinrechnen würde, ist das nochmal was anderes. Und ist in seiner Erzählung auch also vielschichtig interessant und hat vor allem tolle Charaktere.
Okay, dann will ich gar nicht mal so schnell auf das ganze Gameplay abbiegen, sondern lass uns noch ein bisschen dabei bleiben, weil das finde ich super interessant. A, ich nehme an, das wird erzählt wie alle Spiele dieser Art, vor allen Dingen mit Textbubbles und Charakteren, die in der Gegend stehen. Oder macht das in Sachen Storytelling auch ein paar aufwendigere Dinge? Sowas wie Cutscenes sieht man in dem Genre ja nicht so oft.
Also es wird natürlich sehr viel über Sprechblasen erzählt und wie das inzwischen aber auch im Indie-Sektor fast schon auch Usus ist, man bemüht sich mit dem Text auch so ein bisschen zu spielen. Ne? Wenn Charaktere irgendjemanden anschreien oder sowas, dann springt diese Textblase auf einmal viel schneller auf und da sind riesige zitternde Worte drin, um so ein bisschen diese Emotion, ja, und dieses laute Anbrüllen auch symbolhaft rüberzubringen. Das macht es. Es hat Cutscenes in dem Sinne, dass es in dieser Spiele-Engine, ja, in der Spiele-2D-Grafik dann Sequenzen hat, die ablaufen. Ne? Und wo dann eben auch aber Textblasen kommen und aber durchaus mal auch bisschen aufwendiger animiert wird. Die Animationen in dem Spiel sind ohnehin ein großer Quell der Freude. Die sind grundsätzlich erstens gut und die sind vielfältig und vor allem sie werden eingesetzt, um auch selbst kleinen Nebenfiguren interessante individuelle Charakterzüge zu geben. Ganz am Anfang kommst du in Kontakt, da gibt's dieser One-Konzern, ja, diese brutale Diktatur unter diese religiöse Kult sozusagen, unter dem alle leiden, der fördert eine Ressource namens Ivory, also Elfenbein, aber das ist so ein weißer Schleim und das ist so die zentrale Ressource in dieser Welt, ja, wird benutzt als Energiequelle und das wird aber auch benutzt, um normale Menschen in diesem Elfenbein sozusagen einzutauchen und entweder sie zersetzen sich oder sie werden zu Supersoldaten. Und das sind dann diese Agenten. Und am Anfang kommt halt Agent Black und Agent White bei dir zu Hause vorbei. Und die sind halt alleine schon so ein super Anschauungsbeispiel. Agent Black sitzt immer da und reibt sich die Stirn, als hätte sie die ganze Zeit irgendwie die krasse Migräne. Und Agent White ist halt der Choleriker, der nach vorne springt und die Robin so anschreit und so. Und das ist halt alles, also die Animationen sind halt super, sind so ganz viele kleine Dinge, die diese Figuren machen, die ihnen aber einen persönlichen Ausdruck geben. Oder die auch benutzt werden, um dem Spiel an den richtigen Stellen tatsächlich so einen emotionalen Unterbau zu geben. Alleine ungewöhnlich in Spielen heutzutage ja noch überhaupt zarterer, subtilerer emotionaler Ausdruck, und in dem Spiel die Umarmungen, wenn sich Figuren auf einmal um den Hals fallen, oh, großartig gemacht, auch genau an den richtigen Stellen, also wirklich so, dass du ein bisschen emotional da eingebunden wirst, ist toll, ist wirklich toll.
Gibt's auch irgendeine Form von niedlichem tierischen Begleiter oder Sidekick oder irgend sowas, Comic Relief?
Nein.
Dann erzähl doch mal was zur Heldenreise unserer kleinen Heldin. Was ist denn jetzt ihre Aufgabe? Ihr Vater würde exekutiert und jetzt gibt's natürlich einen Anlass, warum man diese ganze Metroidvania-Geschichte hinter sich bringen muss. Ist es bei ihr einfach der Oberbegriff Rebellion oder gibt's da was Konkreteres?
Ja, ich will, bevor ich es vergesse, das zu sagen, an der Stelle anmerken, dass das Spiel tatsächlich anscheinend in der Hauptsache von einem einzigen Typen gemacht wurde, ein Mensch namens Joachim Sandberg, auch bekannt als Cognac, der das über 8 Jahre lang entwickelt hat. Und ohne Scheiß, wenn du das Spiel gespielt hast, und ich habe das erst im Nachgang gelesen, du denkst nur, boah, what the ever-loving fuck, dass das ein Typ gemacht hat. Das ist auch wieder so eine von diesen Irrsinnsgeschichten aus dieser Indie-Spieleentwicklung, ja, so die große Tour de Force, wo ein Mann über Jahre, fast ein Jahrzehnt so ein Spiel zusammenbaut, wo du hinterher denkst so, shit, ich hätte geschworen, das sind mindestens 5 Leute oder so. Also der Hammer. Was für eine Leistung. Zu der Frage, die Erzählung geht dann einfach so weiter, dass der Vater ist tot und Robin nimmt sozusagen so ein bisschen den Schraubenschlüssel auf und die ist halt, ne, so ist ein bisschen naiv, ist sehr gutmütig und hilfsbereit und hilft halt Leuten in ihrer Umgebung, weil sie halt jetzt sozusagen diese mechanischen Fähigkeiten hat und gerät dadurch dann selber auf die Abschussliste. Und das Spiel verhandelt dann aber auf Basis dessen, also sie ist dann auch auf einmal gesucht und muss flüchten, kommt jetzt mit, es gibt eine andere Fraktion in dem Spiel, die Piraten, und die wiederum leben in so einer Unterwasserstadt und haben auch ein eigenes Glaubensbekenntnis sozusagen und sind so die Rebellenfraktion in dem Spiel. Und das Spiel verhandelt eher dann sozusagen auch entsprechend seines Titels, so diese Themen, inwiefern irgendein ideologisches Dogma immer dazu führt, dass es am Ende destruktiv wird. Mhm. Ja, also ein Ikonoklast, ein Bilderstürmer, das sind ja nominell Leute, die halt losziehen, um irgendwelche symbolhaften Darstellungen zu zerstören, um eben die dahinterstehende Ideologie symbolhaft zu überwerfen. Also sowohl jetzt zum Beispiel, wenn Religion 1 die Symbole von Religion 2 alle auslöschen möchte, weil sie ja die einzig richtige Religion sind, als auch zum Beispiel, wenn es um eine Säkularisierung geht, dass man halt sagt, so okay, diese ganze religiöse Ikonografie verbannen wir. Die kennen die Diskussion, wenn zum Beispiel darum geht, ob jetzt ein Kreuz in Klassenzimmern hängen soll oder nicht. Und hier geht es halt wirklich darum, über diese Überwindung von destruktiven Ideologien und dann auf mehreren Ebenen. Also diese ganze Geschichte mit dem Elfenbein, da geht es dann um die Ausbeutung des Planeten, ja, und auch das wieder auf Basis von bestimmten Ideologien, die dahinter stehen, ja, dass dieser Raubbau am Planeten von allen Seiten aus verschiedenen Gründen fortgesetzt wird und welche Folgen das hat. Es geht um diese Diktatur der Religion, die in der Welt herrscht. Und dann geht es im Kleineren sozusagen in der persönlichen Geschichte von Robin, aber auch zum Beispiel um die Überwindung von so patriarchalischen Herrschaftsstrukturen, weil Vater und Bruder sind halt Zeit ihres Lebens so besorgt um Robin, das kleine blonde Mädchen, ja, und in diesem Drang, sie zu beschützen oder sowas, wird sie in ihrer Freiheit so weit eingeschränkt, dass sie irgendwie nichts mehr machen kann und dann ständig sozusagen so, nein, nein, hier, mach das nicht, lass das bleiben, ja, bring dich in Sicherheit, obwohl du ja die Heldin dieser Geschichte bist und die ganze Zeit schon unter Beweis gestellt hast, dass du hier den Tag rettest.
Das sind ja schon jede Menge Erwachsene und durchaus überlegte und auf dem Papier ganz schön schwere Themen. Gelingt das dem Spiel, die ganze Zeit diese Themen auch zu vermitteln, ohne dass es in irgendeiner Form dick aufgetragen wirkt oder so ein bisschen oberlehrerhaft oder auch vielleicht wie ein Fremdkörper? Ist das organisch? Passt das?
Es schwankt. Manche Sachen, insbesondere wenn es dann darum geht, dass das Spiel ein bisschen deutlich machen möchte, ja, dass Robin hier als Mädchen behandelt wird, ja, und dass quasi diese Kategorisierung, sie da ständig zurückzuhalten oder ihr auch nichts zuzutrauen, obwohl sie schon so viel bewiesen hat, weil, und das alles nur, weil sie ein Mädchen ist und so, das macht es am Schluss schon sehr, sehr deutlich, worum es hier gehen soll. Alles andere ist halt immer mal so. Es ist aber trotzdem, finde ich, alles super interessant und ich finde es nicht belehrend. Ich finde es manchmal, ist es sehr plakativ, ja, wo ich mir denke, ich hatte das schon vorher verstanden, es wäre jetzt nicht nötig gewesen, dass es dieser Charakter jetzt so halb nochmal ausbuchstabiert. Aber umgekehrt, finde ich, gewinnt es aber auch seinen ganzen Themen immer mal wieder unterschiedliche Facetten ab. Und dann versucht es jetzt aber auch nicht, das Ganze als so schwarz-weiß darzustellen. Also es ist nicht so, dass da, weißt du, der Vater und der Bruder sind halt keine Sexisten, sondern die sitzen halt da und machen sich halt Sorgen um sie und möchten sie beschützen und verstehen das als ihre Aufgabe, ja, und das aber auch in einem Maße, das dann halt eher sogar schlecht für sie selber ist, ne, und am Ende gewinnt keiner. Und auf der Ebene spielt sich dann fast alles ab, ne, also auch diese Rebellenfraktion zum Beispiel, die ja nominell auch so ein bisschen die Guten sind, die gegen dieses Imperium aufbegehren oder sowas, die sind aber auch dann wieder in ihrem eigenen Fraktionsdogma so gefangen, dass sie, dass eine vernünftige Zusammenarbeit teilweise erschwert wird und so. Du hast dann halt hinterher Figuren, die dich ab und zu immer wieder abschnittsweise begleiten. Und dann siehst du halt zum Beispiel bei Mina, die von dieser Fraktion kommt, die Easy, das sind die Sympiraten, die dann aber über Robin die ganze Zeit spricht, so, ja, deine Leute sind ja so und so. Obwohl halt die ganze Zeit schon klar ist, also, ich bin ganz bestimmt nicht so, ne? Und du wirst immer so in dieses Schema mit rein subsumiert in den Dialogen, bis die sich dann halt über den Spielverlauf immer mehr anfreunden und das dann so langsam aufgebrochen wird und auf einmal nicht mehr gedacht wird nur in deine Gruppe, meine Gruppe, sondern du und ich. Aber das macht's an sich schon gut, finde ich. Also das ist angenehm. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass hier jemand den Oberlehrer gibt, sondern dass jemand eine Geschichte zu eben diesem Thema erzählen wollte und dann eben diese verschiedenen Ansatzpunkte gefunden hat, um dieses Motiv immer wieder rüberzubringen.
Klingt ja auch nach einer ganz netten Struktur. Das ist also ein Spiel, wo man nicht so richtig weiß, wohin die Reise geht. Wo man überrascht wird vom Plot, weil bei Metroidvanias ist es ja oft so, dass von Anfang an klar ist, was los ist. Du musst von diesem Planeten entkommen oder wie bei Celeste, du musst oben auf diesen Turm, den musst du erklimmen. Das ist bei dem Spiel nicht so, ne?
Genau, also Celeste ist ja kein Metroidvania, sondern ein klassisches eigentlich von A nach B.
Oh, hot damn, sorry.
Aber macht nichts. Genau, also das ist innerhalb seines Genres wirklich herausragend. Also ich kenne kein anderes Spiel dieser Art, das tatsächlich so viel Geschichte erzählt und das so gut macht.
Ja, also es ist jetzt nicht ein gutes Pacing dabei, einen guten Rhythmus?
Ja, finde ich. Also es ist nicht so, dass es gibt ein, zwei Mal, da kommst du halt in so ein eher befriedetes Gebiet, wo dann einfach nur erzählt wird und dann kommt natürlich auch mal so ein Exposition-Dump, ne? Wenn die neue Fraktion eingeführt wird, dann sollst du die kennenlernen und dann stehen da halt überall Figuren rum, die alle was von sich geben, das dir nahe bringt ein bisschen, wie die da ticken. Das in der Hinsicht ist es konventionell, aber das macht's über, ist, man muss, kann sich das halt vorstellen wie einen echt guten Comic, ja? Also man soll sich jetzt nicht vorstellen, dass das jetzt irgendwie mega tiefgreifend ist oder dann dass du da sitzt davor wie von einem richtig guten Roman oder sowas und dann denkst du, oh, das hat mich jetzt aber zum Nachdenken gebracht oder sowas, ja, oder da sind ja ganz besondere intellektuelle Überlegungen drin enthalten, eines unfassbar brillanten Geistes, da wäre ich so nie drauf gekommen. Das ist es nicht, aber es ist eine vielschichtige Geschichte, facettenreich, und vor allem die Charaktere sind eine echte Freude, jeder kleine Nebencharakter hat einen eigenen, wirklich erkennbaren Charakter, der mit viel Liebe und viel Mühe umgesetzt wurde, bis eben auch in so kleine Animationsdetails rein, es bleibt immer abwechslungsreich, es ist eine wirklich angenehm erwachsene Geschichte, und ich benutze nicht erwachsen in dem Sinne, wie es gerne bei Spieltests gemacht wird, von wegen, da ist jetzt viel Gewalt drin, weil es ist jetzt nicht so viel, es gibt so einzelne Gewaltspitzen, sondern ich meine wirklich, es ist ein Thema, das durchaus vielschichtig behandelt wird. Das sind durchaus sehr ernsthafte Themen, die da behandelt werden. Und es scheut sich auch nicht davor zurück, zumindest, das Ganze in Kategorien und in Sätzen zu verhandeln, die mal ein bisschen komplexer sind. Ne?
Okay.
Also wenn es ein Comic wäre, dann wäre es einer von denen, wo alle sagen, nein, nein, es ist eine Graphic Novel.
Ja, nee, sehr gut. Da weiß ich sehr gut, was in welche Richtung das geht. Vielleicht nicht so offensichtlich parabelhaft wie Maus. Ich glaube, von Art Spiegelmann oder wie das hieß. Aber es gibt ja viele Graphic Novels, die halt auch sehr schwere Kost verhandeln und ganz niedlich aussehen währenddessen.
Genau, ja. Also ich will immer, ich muss versuche so eine Balance beim Erwartungsmanagement zu finden, ne? Dass die Leute nicht die Vorstellung davon haben, so dass es so ein Ding ist, wo man so boah, ja, wie brillant oder wie unglaublich sind denn diese intellektuellen Erwägungen da drin. Aber es ist halt echt.
Ich kann mir vorstellen, dass es echt erfrischend ist, oder?
Ja, und es ist halt echt. Es war so unerwartet an allen Ecken und Enden. Ne? Also wie gesagt, so die Tonalität habe ich so nicht erwartet. Die Qualität der Charakterzeichnung ist halt sowieso, finde ich, generell wirklich super gelungen. Es ist ja auch eine hohe Kunst, so eine Nebenfigur auch mit relativ wenigen Pinselstrichen eine Charakterisierung zu verleihen. Und das macht es hervorragend. Es hat auch einfach Figuren, bei denen es interessant ist, mitzuverfolgen, wie die sich entwickeln. Mhm. Du triffst zum Beispiel Royal, und Royal ist in dieser Klerikerkaste sowas wie der Kronprinz, ja. Und im Laufe des Spiels wird so diese Rolle, die er hat, auch immer mehr in Frage gestellt, und wie diese Figur damit umgeht, ja, die du auch erst dann natürlich als so einen hochnäsigen Snob kennenlernst. Das ist halt auch durchaus interessant, und du kannst so ein bisschen hier und da sogar mal entscheiden, wie du auf andere Figuren reagieren möchtest. Das ist jetzt ehrlich gesagt nicht einer der Schwerpunkte des Spiels und so, aber sogar das ist ganz interessant, wo du so ein bisschen überlegen kannst, oder wie viel Mitgefühl du jetzt sozusagen mit dieser oder jener Figur an dieser Stelle haben möchtest. Und das war extrem angenehm, und Überleitung vor allem auch begleitet mit einem ebenso abwechslungsreichen und wirklich super ausgeführten Gameplay.
Ohne das Gameplay jetzt vor Augen zu haben, einfach mal ein paar Theorien, weil das Genre ist halt schon sehr, sehr klischeebehaftet. Du hast deine Primärwaffe, ich denke, das ist der Schraubenschlüssel, da gibt's eventuell sogar Upgrades und eine Combo, du drischst Gegner kaputt, teilweise aber auch Umgebungsobjekte. Es gibt so kleine, langsam zu Boden schwebende Energiekristalle oder Herzchen oder sowas. Ich wette, mindestens zwei verschiedene Sorten, einmal Lebenskraft, vielleicht auch einmal Spezialenergie, und danach Upgrades für deinen Schraubenschlüssel, um neue Dinge zu eröffnen. Wie viel davon stimmt?
Ja, 50%.
Immerhin.
Also, deine Primärwaffe ist nicht der Schraubenschlüssel,
nein,
sondern du hast eine Pistole.
Was?
Das heißt, es wird vor allem geschossen in dem Spiel. Der Schraubenschlüssel, mit dem kannst du zuschlagen, der ist aber vor allem ein Element für die Rätsel in dem Spiel. Es gibt nämlich überall dann so große Schraubenmuttern, und da kannst du dann halt mit dem Schraubenschlüssel entweder eine Tür mit öffnen, oder die hängen in der Luft, dann kannst du dich mit dem Schraubenschlüssel dranhängen und dann so da dran lang schwingen, ne? So ein bisschen wie Indiana Jones mit seiner Peitsche. Und dann gibt es welche, die füllen zum Beispiel nur eine Energieleiste von irgendeinem Generator auf, ja, und dann musst du das schnell hochpumpen, dass der Strom auf Maximum ist, und dann musst du schnell vielleicht durch eine Tür durch, die dadurch offen gehalten wird. Und später kannst du den Schlüssel dann zum Beispiel elektrisch aufladen, und da gibt es so Rezeptoren, und wenn du in der Nähe von denen bist, dann springt dieser Strom über, ne, wie bei so einem Lichtbogen. Und während diese Verbindung besteht, geschieht irgendetwas in dem Level. Plattformen fangen an, sich zu bewegen, Türen öffnen sich und so. Aber sobald du dich zu weit davon entfernst, dann hört diese Verbindung auf, und dann geht das wieder alles zurück auf Anfang. Und all diese Elemente werden dann halt hinterher rekombiniert, damit du damit Puzzles lösen kannst. Es gibt dann auch zum Beispiel manchmal bestimmte Blöcke, die lassen sich elektrisch aufladen, die musst du dann finden, musst sie elektrisch aufladen, musst die schnell irgendwo hintragen in die Nähe eines solchen Rezeptors, damit die sozusagen diese Stromverbindung aufrechterhalten, während du ganz schnell irgendwo anders hinhüpfst, weil dann vielleicht eine Tür offen ist, durch die du durch willst, und so weiter und so fort.
In diesem Repertoire aus Kampf, aus Bewegung durch den Level, zum Teil auch Hüftpassagen, Grappling Hooks, also diese Art Herausforderung und Rätsel. Wie ist das so gewichtet im Spiel?
Also der Schwerpunkt ist Kampf. Das heißt also, du hast diese Pistole, die kannst du dann auch aufladen, indem du die Taste gedrückt hältst, dann wird der Schuss entweder stärker oder er verändert sich vielleicht auch manchmal. Du hast dann hinter eine, die schießt normalerweise so kleine Granaten, die auf dem Boden hin und her rollen und dann explodieren. Und wenn du es länger gedrückt hast, schießt er so eine Art Rakete ab. Und dann ist da manchmal nur ein ganz schmaler Spalt und dahinter ist ein Hindernis, das du mit dem Ding beseitigen kannst und dann musst du diese Rakete benutzen. Aber die Rakete wiederum, die muss ein paar Meter fliegen können, bevor die sich aktiviert. Das heißt, wenn die Distanz zu kurz ist, dann prallt die einfach nur daran ab und es passiert gar nichts. Und dann musst du gucken, wie kann ich denn jetzt zum Beispiel die nötige Distanz herstellen, damit dieser Schuss überhaupt gelingen kann und wie komme ich dann auf eine Ebene damit, damit ich durch diesen schmalen Spalt schießen kann, um das Hindernis dahinter zu beseitigen. Und genauso hast du das dann halt auch mit dem typischen Metroidvania-Gameplay. Es gibt bestimmte Hindernisse, die lassen sich mit einem ganz bestimmten Waffentyp beseitigen und solange du den noch nicht hast, geht's an der Stelle halt noch nicht weiter.
Aber das klingt ja schon mal ganz gut. Also vom Game Design, dass Waffen eben auch ihre kleinen Pferdefüße haben und dass das halt zum Level- und Rätseldesign mitgenutzt wird, das klingt echt gut. Nett.
Ist das wirklich echt vielfältig. Also ohne Scheiß, das ist echt geil. Du hast zum Beispiel dann auch Verschränkungen von diesen Kampffähigkeiten mit Puzzle-Design in anderer Hinsicht. Da gibt's zum Beispiel Plattformen, die lassen sich nur mit diesen Granaten wegsprengen. Und dann musst du halt gucken, wie schieße ich diese Granate, dass die hinter dieser Plattform liegen bleibt. Dann muss ich schnell auf die Plattform springen, das Ding explodiert, diese Plattform wird von der Druckwelle weggeschossen und dann kommst du irgendwo hin, wo du hinkommen möchtest. Du hast hinterher eine Waffe, die erlaubt es dir, den Platz zu tauschen mit dem Objekt, das du damit abschießt. Und du kannst dir vorstellen, dass das dann halt auch jede Menge Puzzlemöglichkeiten eröffnet. Ne? Wie kann ich jetzt sozusagen mich durch diesen Level swappen mit diesem Objekt, um das Objekt irgendwo hin zu boxieren, wo ich es brauche? Also da ist es extrem vielfältig. Die Gegner brauchen natürlich erstens unterschiedliche Waffentypen, aber auch geschicktes Vorgehen oder auch das Wechseln zum Beispiel von Waffentypen, weil der eine erste Verteidigungsphase sozusagen hat, dann musst du ihm erst mit diesem Granatending vielleicht seinen Panzer wegschießen, aber danach, du hast auch so einen Stampfsprung, wo du hochspringst und dann aus der Luft
runterspringst. Wie sich das gehört fürs Genre.
Naja, das ist ja eher ein Mario-Ding, das ist jetzt in den Metroidvanias gar nicht so verbreitet. Und dann musst du halt quasi, wenn der Panzer weg ist, dann musst du erst richtig draufspringen. Da gibt's diese Croctus, das ist eine Kreuzung aus einem Kaktus und einem Krokodil zum Beispiel und so. Die wollen gestampfsprungt werden. Also das heißt also auch in den Kämpfen immer so das Bemühen, dass die unterschiedlichen Gegnertypen unterschiedliche Taktiken erfordern, dass man sich ein bisschen Gedanken darüber macht, was habe ich denn für ein Arsenal an Fähigkeiten und wie komme ich denen jetzt am besten bei?
Ja. Und ist das Spiel dann auch noch gelungen, designt genug, dass dir all diese Möglichkeiten und verschiedene Mechaniken ganz intuitiv beigebracht werden im Spielverlauf, ohne allzu viele harte Trenner durch Tutorial-Einblendungen?
Ja, weil das ist ja der eingebaute Vorteil des Metroidvanias, ne? Du hast am Anfang diese sehr überschaubare Fähigkeitspalette und dann kommt eine neue hinzu. Und jetzt kommst du entweder an der Stelle weiter, also du kannst jetzt mit diesem Gegner besser fertig werden und so, dann lernst du das und dann kommt wieder mal eins dazu. Das heißt also, die Abstände, in denen das passiert, sie sind angenehm. Du hast nicht das Gefühl, dass du ständig von irgendwelchen Textboxen oder sowas zugeschissen wirst und die ganze Zeit nur dabei bist, neue Systeme zu lernen. Aber das Spiel hat ein gutes Händchen dafür, wo jetzt mal wieder ein neuer Gegnertypus fällig wäre, von denen es echt durchaus viele gibt, wo es an der Zeit wäre, dir mal eine neue Fähigkeit zu geben oder dich rauszufordern, jetzt wirklich mal auch alles, was du bisher gelernt hast, vernünftig zu rekombinieren oder auch im Sinn zu behalten, was kann ich denn alles, was hat Robin denn inzwischen alles für Fähigkeiten gelernt und dann obendrauf noch hat es auch noch Abschnitte, wo du einfach mal eine andere Spielfigur spielst und dann auf einmal mit einem ganz anderen, meistens abgespeckten Fähigkeitenrepertoire klarkommen musst. Bis hin zu einer Passage, wo du sogar einen Schwerverletzten spielst und auf einmal dann durch diese extreme Einschränkung dessen, was du mit der Figur machen kannst, so richtig mitempfinden kannst, wie eingeschränkt diese Figur in ihren Fakultäten ist.
Nice. Klingt, als hätte sich der Autor des Spiels schon bei vielen, vielen Ideen und Tropes bedient, aber wenn das alles gelungen umgesetzt ist und mit Geschick implementiert, dann klingt das bis jetzt echt fein. Gibt's denn Bosskämpfe?
Ja.
Sind sie gut?
Die sind echt okay. Also das sind jetzt nicht vielleicht nicht die kreativsten Bosskämpfe aus einer spielmechanischen Sicht, die ich je erlebt habe. Aber das Spiel hat ein sehr angenehmes Balancing, zumindest für mich. Also das ist tatsächlich so ein Spiel, wo ich das Gefühl hatte, Mensch, das ist ja fast perfekt auf meine Fähigkeiten zugeschnitten, auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Es war nicht anspruchslos, es war nach hinten raus auch fordernd. Aber es war nie so eine Verreckorgie, wo du frustriert den 20. Anlauf startest und dir denkst so, ach, leck mich doch, was soll denn dieser Quatsch? Sondern es war wirklich echt gut ausbalanciert. Hm. Vielleicht sogar hier und da nach hinten raus ein, zwei Ticken zu leicht.
Okay.
Aber echt, echt gut gemacht. Und die Bosskämpfe sind halt auch wieder inszenatorisch teilweise so,
ja,
so cool. Also das Design von den Bossen ist teilweise super geil. Und auch da wieder, das möchte ich jetzt nicht sagen, weil das geht mir zu sehr in Spoiler-Richtung und so, aber es macht manche Dinge, die sind so ein bisschen sogar ein bisschen gruselig oder thematisch passend und die sind dann echt, echt gut.
Schön.
Von der ganzen Aufmachung her.
Nee, bei so Bossen in solchen Spielen bin ich auch der Meinung, das müssen nicht die härtesten sein, die müssen tun, was ihre Aufgabe ist, einfach ein kurzes Hindernis darstellen, die haben ihre drei Phasen, da gilt's, ihre Angriffsmuster kennenzulernen und man erledigt das im dritten, vierten Anlauf, sonst nervt's auch. Aber genau dann lege ich auch darauf Wert, dass sie echt kreativ gestaltet sind, dass sie gerade so zu Essenszeiten und so, wenn der Boss dann bildschirmgroß ist und sowas, hatte man vorher halt noch nicht. Geil, geil, geil. Und wenn die cool sind, dann ist doch alles fein.
Ja, nee, das ist echt geil. Und vor allem, was den Schwierigkeitsgrad angeht, der spiegelt halt auch wirklich sehr schön so ein bisschen den Verlauf der Erzählung. Ne? Nach hinten raus wird's dann halt sozusagen wirklich auch, wenn man so möchte, emotional anstrengend für diese Gruppe von Figuren, die du da verfolgst. Und das ist halt schon echt gut. Ne? Also die sitzen dann auch da und wollen alle nur noch nach Hause gehen und haben überhaupt keinen Bock mehr auf den ganzen Heldentaten-Scheiß. Und das ist halt klasse. Das passt auch genau, weil das Spiel drückt genau in diesen Momenten dann auch entsprechend dagegen, dass du auch merkst, der Weg ist jetzt beschwerlich geworden. Also das ist alles echt super.
Wie lange spielt man denn dran?
Ich würde sagen, so 10 Stunden, 10, 12, sowas in der Ecke. Ich glaube, nice. Ich habe so knapp über 10 gebraucht. Ich bin echt gut vorangekommen. Ich glaube, wenn man jetzt vom Skill ein bisschen niedriger wäre, dann wird man ein bisschen länger brauchen. Und wenn man sehr gut ist, dann wird man es vielleicht auch ein Ticken zu leicht finden. Aber dafür gibt es, glaube ich, auch einen höheren Schwierigkeitsgrad. Es gibt auch hinterher noch einen New Game Plus, wenn man es durch hat. Und es gibt auch so einen Boss-Rush-Modus, wo du dann halt so auch auf verschiedenen Schwierigkeitsstufen einfach nur die Bosse in Reihe mit auf Bestzeit spielen kannst.
Ja, gen!
Ja, ich habe auch sofort gesagt, yep. Okay, danke, Skip. Ich habe auch zwischendrin, am Anfang war ich noch voll irritiert, weil ich bin da relativ gut vorangekommen und dann sagt das Spiel so, ja, 10%. Und ich so, hä, 10%? Das ist aber ganz schön wenig dafür, dass ich jetzt schon ganz schön ein bisschen was gespielt habe. Und dann habe ich auch sehr schnell gedacht, so, also entweder du bist sehr, sehr lang Spiel, was ich nicht glaube, weil die Qualität deiner Animationen und so und deiner Details ist so hoch. Solche Spiele wie du sind nicht so lang. Oder du hast ein New Game Plus und am Schluss komme ich bei 50% raus und du behauptest einfach, jetzt wären nochmal 50% übrig und das so oder so ähnlich war es dann auch, wo ich dann gedacht habe, so, na, das sind nicht 50%. Diese beiden Prozente sind nicht gleich.
Gibt's das Klischee, dass wenn du dir ganz viel Mühe gibst, sammelst du 50 bis 100 Teile dieses speziellen Sammelobjekts und bekommst dafür einen netten Bonus, der entweder einfach nur emotionalen Wert hat oder sogar spielerischen?
Nee. Also du kannst Ressourcen sammeln und mit diesen Ressourcen kannst du dann Upgrades craften. Aber diese Upgrades sind, die sind erstens nicht kategorisch notwendig und ehrlich gesagt, es gibt eines davon, das fand ich einfach dermaßen viel wertvoller, weil das ist etwas, das lässt dich einen Treffer einstecken, ohne dass du dabei Energie verlierst. Und du hast drei Slots für diese Perks und ich habe einfach alle drei mit diesem Ding voll gemacht und dann gab es noch andere Sachen wie, dass du länger diese elektrische Aufladung erhalten kannst oder schneller rennen kannst und die fand ich alle ehrlich gesagt nicht so nützlich, lange nicht so nützlich. Deswegen war dieses Ressourcensammeln für mich relativ schnell egal, außer das ist, diese Ressourcen sind meistens in so blauen Kisten. Und die blauen Kisten haben meistens ein Schloss. Also das heißt, du musst einen Schlüssel finden und dann zu der Kiste gehen mit dem Schlüssel und die Kiste aufmachen. Und das sind halt alles so optionale Puzzles am Wegesrand. Mhm. Und die waren aber häufig echt ganz knifflig und interessant zu lösen. Und deswegen habe ich dann trotzdem relativ viele Ressourcen gesammelt, die ich aber eigentlich hinterher überhaupt nicht mehr eingelöst
also,
habe.
Also Puzzle lösen um des Puzzlelösens Willens. Ja. Nicht für die Belohnung. Das ist aber auch ganz gut, wenn das motiviert. Wie ist denn das überhaupt so von der Bewegung durch das Level? Ist deine Robin eine sehr schnelle, sehr präzise Spielfigur, die halt ninja-artig durch die Gegend dasht und springt und sprintet? Oder ist das eher so einer der behäbigeren Charaktere?
Also die ist, würde ich sagen, ziemlich in der Norm. Sie ist jetzt nicht besonders schnell. Ja, genau. Nicht besonders schnell, nicht besonders träge, sondern steuert sich ehrlich gesagt genau wie ich so ein, also weil jetzt auf den Jump-Run-Aspekt, auf den Plattform-Aspekt bezogen, genauso wie ich das mir wünschen würde. Das ist eine von den, bei Celeste war es so, Celeste habe ich angefangen zu spielen, als ich noch nicht ganz gerafft hatte, wie zentral dieser Dash-Move war und habe gesehen, wie die Figur springt und habe gedacht so, viel zu kurz, viel zu mickriger Hüpfer, eklig, spielt sich nicht schön. Und hier war es genau das Umgekehrte. Das ist so, dieser Art Spiel, ne, Jump'n'Runs und Metroidvania und sowas, das habe ich ja rauf und runter, spiele ich das ja, und da habe ich keine Ahnung, wie viele Dutzend Titel schon gespielt. Und das ist so ein Ding, angefasst und nach 2 Sekunden sofort, ja, okay, alles klar. Du bist meine Spielfigur, wir kommen miteinander aus, perfekt.
Physiksystem begriffen.
Ja, nee, das war halt einfach, das sitzt, ne? Das ist einfach genauso, wie du es haben willst und auch so, du kannst mit Robin an so, an diese Plattform-Ecken springen und dann zieht sie sich daran so hoch. Das ist ein System, das gerne mal ein bisschen hakelig ist. Da hatten wir neulich sogar bei Blasphemous schon mal drüber gesprochen, dass wenn diese Erkennung nicht eine gewisse Toleranz mitbringt oder sowas, dass es dann häufig irritierend sein kann. Und auch solche Sachen funktionieren wirklich super. Das ist halt einfach, es funktioniert so, wie du es erwarten würdest. Du stürzt ab, wenn du und denkst dann so, ja, okay, da bin ich blöd gesprungen, und du bleibst dran hängen und denkst so, ja, alles klar, das passt so. Und manchmal denkst du vielleicht auch so, okay, danke schön, dass das noch zählt.
Coyote Time, sehr schön. Gibt es irgendwelche Kritikpunkte jetzt? Das war jetzt eigentlich schon so viel Lobgesang. Das finde ich ja auch cool, ne? Ich gönn's dem Autoren und so weiter, aber wir müssen doch irgendwas schlecht finden. Es kann doch nicht alles gut sein im Pixel-Indie-Metroidvania-Land. Komm schon.
Da ist ehrlich gesagt relativ wenig. Es gibt keine Weltkarte, das heißt, es gab 1-2 Stellen mal, wo ich so ein bisschen dachte, so, okay, ich habe jetzt das neue Ding und jetzt geht's auch irgendwo weiter. Und es gibt innerhalb der einzelnen Regionen eine Karte. Und dann siehst du da so ein Fragezeichen. Und wenn du aufpasst, ist immer klar, wo du hin musst. Aber ich war dann an einer Stelle ein bisschen unaufmerksam und hatte das Spiel auch ein paar Tage liegen lassen und dachte dann so hinterher so, fuck, wo musste ich jetzt hin? Fuck, 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 fuck. Und dann wäre es halt schön gewesen, weil es gibt dann hinterher so eine Möglichkeit, zwischen den einzelnen Regionen hin und her zu springen. Aber es gibt halt keine Möglichkeit, so eine Art Weltübersichtskarte aufzurufen, die dir dann sagt, geh dahin. Und dann gibt's so ein kleines Sätzlein, das dir immer sagt, was jetzt gerade angesagt ist. Und dann habe ich so da drauf geguckt und das war jetzt auch nicht ganz eindeutig. Und dann war es für einen Moment so ein, fuck, okay, springe ich mal dahin, gucken, ist hier irgendwo ein Fragezeichen aufgetaucht? Nein, scheiße, nächste Region. Ah, okay. Das war minimal lästig. Das hätte man vielleicht noch von der Spielerführung her winzig eleganter lösen können, dass halt eben auch, wenn man mal das Spiel längere Zeit aussetzt, es immer klar ist, was jetzt gerade zu tun ist. Sowas. Bei der Erzählung, wie gesagt, also bei der Erzählung kann ich nur so ein bisschen einschränken, dass man halt nicht die Erwartung hat, dass das jetzt so ultra mega super ist, ja, weil der Fokus fehlt manchmal und manche Figuren, die meandern dann auch in ihrem philosophischen Gesülze so ein bisschen vor sich hin, aber das ist ehrlich gesagt, wenn es auftrat, dann so selten, dass ich jetzt nicht mehr das konkrete Moment benennen kann, sondern nur, ich habe in Erinnerung, dass ich nicht immer nur gedacht habe, ach wie cool, sondern ab und zu eben auch mal gedacht habe, so ach wie banal. Das ist eigentlich alles, ehrlich gesagt. Klar, es ist ein Fall von hätte noch besser sein können an der und der Stelle, aber es ist kein Fall von ist schlecht.
Nee, ist doch geil, da freue ich mich, dass du das gespielt hast. Wie hat es dich denn hinterlassen in dem Moment, wo das Spiel zu Ende war? Wie ging es dir da?
Es war, also erstens habe ich gedacht, fuck, ich brauche einen zweiten Teil.
Ja?
Es sah auch so aus, so ein bisschen, als könnte es vielleicht eventuell einen geben, aber wer weiß, ob das dann nicht wieder 8 Jahre dauert. Ich habe gedacht, scheiße, du Idiot, hättest das doch früher angefangen. Ansonsten, ich war wirklich, ich habe dann halt, wie ich schon sagte, ich habe dann erst im Nachgang auch gelesen, dass das so ein Ein-Mann-Ding ist und war dann wirklich schwer beeindruckt. Noch mehr als ohnehin schon. Das wäre auch als eine Teamleistung schon was gewesen, wo ich gedacht hätte, so geil, das ist so wirklich, wirklich cool. Und so noch mehr. Es ist halt so, ne, so wo Celeste so ein Gameplay-Brett ist, dass es so in dieser Perfektion ist es vielleicht nicht, aber dafür ist es halt auch zugänglicher und schnuffeliger und einfacher durchzuspielen und dafür trägt es sich dann halt eben durch diese Mischung aus geilem Gameplay und einer erstaunlich guten und interessanten Handlung. Und das auch noch in, wie gesagt, in diesem konkreten 2D-Indie-Metroidvania-Genre, ehrlich gesagt. Also in dieser Mischung, glaube ich, best of class. Mir fällt nichts ein, was so gut ist in der Hinsicht.
Ja, geil. Also dann ist ja auch deine, die abschätzende Wertschätzung ja eigentlich ein Drops, der schnell gelutscht ist, oder?
Ja, genau. Das kostet 20 Euro. Ist geschenkt. Es dürfte sogar teurer sein und wäre sein Geld immer noch wert.
Geil. Ach, André, das freut mich, dass du mal ein gutes erwischt hast. Eins genau für dich. Fein.
Ja. Ich war auch, also ich war wirklich sehr begeistert. Ich habe das dann auch, irgendwann, es war dann mal im Angebot auf der Switch, denn so kam es dann dazu, dass ich dir gesagt habe, so jetzt aber, jetzt schlägst du mal zu. Und dann habe ich dann mal, wie es halt so ist, ne, ein Spiel neu gekauft und dann denkst du so, ja, jetzt spielst du noch mal kurz rein. Und dann bin ich da auch sofort kleben geblieben. Und habe das dann zwischendrin einmal, musste ich es sehr widerwillig unterbrechen für ein paar Tage, weil gerade was anderes im Podcastland anlag. Ich glaube, Drakan, Altbier oder sowas. Und es war wirklich mega angenehm. Habe das sehr, sehr gerne gespielt. Es war toll.
Cool. Sehr schön, man hat es dir angehört, dass so habe ich dich selten, ne? Ich stelle mir gerade vor, wie du mit glühenden Augen und roten Pausbacken, ja, kichernd und glücklich zu Hause auf dem Schreibtisch sitzt. Ja, das hört man dir an.
Ja, wunderbar. Ich hätte gesagt, meine Damen und Herren, mit diesem Bild im Kopf lasse ich Sie jetzt einfach zurück. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's mit der Wertschätzung zu Iconoclasts. Und dann hören wir uns mit der nächsten Wertschätzung demnächst hoffentlich bald wieder. Bis dahin.